IJK den kritischen Filmpodcast, ein neues Mailbag mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Jannik Neulting.
Hallo.
Und ich bin Christian Eichler, hi. Schön, dass ihr beide da seid. Die Sommerpause ist vorbei, kann man sagen. Also ist natürlich schon ein bisschen länger vorbei auf die eine oder andere Art, weil Lukas, wir waren auf dem Filmfest Aachen und haben einen Live-Podcast da gemacht und aufgezeichnet. Und Jannik, du warst in Venedig. Aber es ist für mich jetzt so die erste richtige wieder so Aufzeichnung zu Hause. Katz geht wieder los. Wie war das nochmal? Wie heißt ihr nochmal? Worüber reden wir? Wie war denn so euer Sommer, Jannik? Wie war es in Venedig? Mal so abseits von Filmen. Bist du so aufgedunsen zurückgekommen von diesen, also ich habe neulich wieder so eine neapolitanische Pizza gegessen und muss sagen, jede einzelne, egal wo, killt mich einfach komplett, ja. Also dieser Teig danach, und das ist ja so ein bisschen das Gefühl, da muss ich immer an den Venedig denken, wo man ja auch immer so ein bisschen dann zurückgerollt kommt nach Deutschland.
Na, das war natürlich anstrengend in vielerlei Hinsicht, wie so ein Festival halt nun mal anstrengend ist, aber ich muss zum Glück sagen, dieses Jahr ging es mir vergleichsweise gut, also sowohl vor Ort als auch jetzt danach. Okay, wir hatten schon im Vorgespräch kurz gesagt, es ist bei mir gerade sehr viel los und ich bin Crunch in so einem Time. Modus des Funktionierens und wahrscheinlich werde ich dann nächsten Monat erstmal krank, wenn so der ganze Stress von mir abfällt. Aber vor Ort hat es dieses Mal gut geklappt. Es war auch sehr angenehm, dass dieses Mal die ganz große Hitzewelle zum Glück ausgeblieben ist. Wir hatten sehr wechselhaftes Wetter, also was bis hin reichte zu orkanartigen Unwettern, Gewitterstürmen vor Ort.
Das hat noch gefehlt in eurer Aufzeichnung.
Die sieben Plagen. Ja, das hat wirklich noch gefehlt, ja. Also das war sehr, sehr unangenehm in der Hinsicht teilweise, wenn man da sich gerade draußen aufhalten musste, wenn man in der Schlange stehen musste oder dergleichen. Und sonst die Ernährungssituation. Ich habe dieses Mal nicht ganz so viel Pizza und Panini gegessen und habe mich dann doch eher auf den Nudelsalat aus dem Kühlregal konzentriert, den man da auch kaufen kann. Es ging. Also ich bin einigermaßen gut durchgekommen, muss ich sagen.
Mhm. Ja. Und hat Bock gemacht, oder? Was so die Filmauswahl anging?
Ja, ich fand auch, ich glaube, von den 5 Jahren bislang war das schon der beste Jahrgang, würde ich sagen. Also na klar, wenn man sich jetzt fragt, welche Filme ragen da jetzt wirklich so heraus, dass man die auch am Jahresende vielleicht noch erinnert, dann sind das vielleicht 2 bis 3, aber das ist ja immer so und ich würde davon abgesehen halt ja resümieren, dass da viele Filme, also dass da wenige Filme dabei waren, die ich wirklich schlecht fand, sondern die waren irgendwie alle konstant auf so einem gewissen hohen Niveau.
Und gibt es irgendwas anderes, bei dem du sagen würdest, das hat sich jetzt geändert über die Jahre? Also ich war ja auch ein paar Mal da und das würde mich interessieren. Ist irgendwas ganz anders oder ist es eigentlich immer ja ähnlich einfach Venedig so als Filmfestival? Weil als ich da das erste Mal hin bin, war ja Corona gerade, ne? Da war die Stadt ja auch so ein bisschen leergefegt und so. Also die Delfine waren nicht zurück, das war glaube ich Fake News, aber so in der Art war das auf jeden Fall. Wie ist das jetzt so?
Ja, der Bruch kam dann so 1-2 Jahre nach diesem Pandemie-Zeitraum, als dann die Stadt wieder so ein bisschen stärker überflutet wurde von Menschen, als es dann noch so losging, dass man morgens Angst haben musste, dass man überhaupt pünktlich zum Film kommt, weil so viele Menschen da auf dieses Boot drauf wollen, was da übersetzt und dass da auch gar nicht so viele rüberfahren. Also das ist eine Veränderung, die ich da gemerkt habe. Das ist aber ein Punkt, der wurde dieses Jahr zum Glück wieder verbessert und behoben, weil die jetzt zum ersten Mal für Akkreditierte alle Schifffahrtlinien geöffnet haben. Also du konntest auch mit der anderen Linie übersetzen, wo man dann zwar noch ein Stück mit dem Bus fahren muss, aber das wäre notfalls auch möglich gewesen. Deshalb würde ich insgesamt sagen, es ist an sich in den Grundzügen gleich geblieben, bis hin zu leichten Verbesserungen.
Der Traum ist ja immer auf dem Lido selbst eigentlich zu wohnen, ne? Aber es ist, glaube ich, richtig teuer, oder? Das habe ich dann immer mal so gedacht, weil ich weiß noch, irgendwann dachte ich dann mal, ich bin clever, ich buche schon fürs nächste Jahr, habe das dann auch gemacht, dann kam aber von allen Airbnbs immer, die noch gar nicht auf dem Schirm hatten, quasi, wann das Filmfestival ist, stornieren wir wieder. Das machen wir schon 3-mal so teuer, wenn das dann ist, aber ja.
Ja, das ist schwierig und ich bin halt auch, muss ich einfach sagen, ich bin nicht die Person, die sich da so gern mit zig anderen Leuten in eine WG reinhält oder sowas. Also der einzige Luxus für mich auf diesem Festival ist wirklich, dass ich zumindest diese paar Stunden in der Nacht und diese halbe Stunde morgens, wenn man sich irgendwie fertig macht für den Tag, dass ich da nicht noch Rücksicht auf andere Leute nehmen muss. Deshalb, ja, das ist eine riesige Kostenfrage und auf dem Lido, wenn ich das so höre, dann muss man da halt, also selbst in WGs gerne mal so 1.600 € bezahlen oder solche Beträge. Also es ist halt auf dieser anderen Insel auch schon extrem. Ich habe jetzt auch, glaube ich, 1.300 oder 1.400 bezahlt für die Unterkunft. Das ist halt eine Summe. Das ist halt für mich als freier Redakteur, hatten wir oft schon drüber gesprochen, das ist quasi ein Urlaub, den ich mir leisten muss. Aber es ist natürlich kein Urlaub.
Mhm, naja. Falls ihr da draußen auch mal Bock habt, also aufs Filmfestival in Venedig, im Katz-Discord kann man auch mal so gucken, ne, ob man in so eine WG, in der Yannick jetzt nicht die unter Yannicks Würde ist, aber.
Mit mir jetzt nicht, aber.
Genau, das kann man jetzt nicht direkt. Doch, das kann man dann auch buchen, das wird dann auch mal extra angeboten für 3000 Euro, ja, aber das finde ich immer ganz cool, wenn sich Leute so verabreden. Das soweit dazu. Lukas, wie war dein Filmsommer so? Du warst ja in Aachen mehr beschäftigt als ich, ne? Ich bin ja wirklich Jet-Set-mäßig einfach angekommen, ab den Podcast moderiert, bin wieder abgereist, aber du warst ja richtig involviert. Ne? Wie fandest du das jetzt so, wenn du zurückschaust auf das Festival?
Weißt du, ich neige ja eigentlich bei sowas nicht so schnell zum Pathos, aber ich muss sagen, meine Gesamterfahrung würde ich schon irgendwie unter inspirierend irgendwie subsumieren, weil das war schon, ich habe es ja wirklich von der Eröffnung bis zur Abschlussveranstaltung gesehen, ein sehr junges, ein sehr lebendiges, ein sehr politisches, ein queeres, ein diverses, vor allen Dingen auch irgendwie künstlerisch sehr herausforderndes Festival, gerade für so ein noch nicht antrainiertes, noch nicht erzogenes, klassisches Kinopublikum, wo ich gerade in der Kuration schon immer das Gefühl habe, man hat den Leuten auch viel zugetraut, man hat auch sehr bereitwillig die Leute herausgefordert, man hat nicht unbedingt große Namen aus den A-Festivals jetzt irgendwie genommen, sondern wirklich Filme, die einen gereizt haben. Und ich fand das Team von Niklas Michels, also auch Milena Baumgart und Kalpok Guha, haben da wirklich echt hervorragende Arbeit geleistet, irgendwie über 2 Jahre hinweg. Da ist sicher wahnsinnig viel Herzblut reingeflossen und ich fand das Ergebnis schon auch eindrucksvoll. Und es sind ja auch Leute gekommen, also nicht in jedem Film saßen gleichermaßen viele Leute drin. In Direct Action von unter anderem Ken Russell waren wir, glaube ich, nur zu siebt, aber da waren auch Vorstellungen, die die Säle dann stärker gefüllt haben. Ich habe viel tolle Gespräche geführt. Es gab dort ja auch zum Beispiel neben sowas wie unserem Live-Podcast eine Lesung und die Autorin, die dann ja auch nachher bei unserer Live-Show war, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, Antonia hieß, ich habe den Nachnamen gar nicht mehr im Kopf, war irgendwie auch nett und ich finde, man hat da ganz viel tolle Begegnungen gemacht und Gespräche geführt. Das Apollo-Kino ist so eine seltsame Mischung aus Club und 4 Kinoseelen und das war als Begegnungsort irgendwie dann doch auch hier und da echt eigentlich gar nicht schlecht. Also man hat sich auch viel in die Bars da in der Gegend verteilt, aber allgemein habe ich schon irgendwie auch das Gefühl, Aachen ist eine gute Stadt dafür, das ist studentisch geprägt, aber die Leute kommen im Notfall auch aus der Umgebung, Köln ist ja gar nicht so furchtbar weit und also für mich war das wirklich ein sehr beglückendes Wochenende. Ich war ja kurz davor auch auf einem anderen Festival. Ich war auf dem Terza Visione in Frankfurt, habe mich zum dritten Mal zu einem vollkommenen Schwall italienischem Genre-Kino hingegeben und habe sogar wirklich so ein bisschen an mir gezweifelt. So bin ich vielleicht gar nicht der Cinephile, der ich immer dachte, dass ich bin, weil da ist wirklich wieder mal fast alles an mir abgeprallt. Aber wahrscheinlich ist es einfach, dass ich, auch wenn ich mich dazu zwingen möchte, das italienische Genre-Kino einfach nicht im weitesten Sinne liebe, sondern ich glaube, ich fühle mich
was in so einem Kontext. Dann.
Oder was ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das, was von vielen als irgendwie so eine Freiheit, eine Offenheit und eine Wildheit erlebt wird im italienischen Genre-Kino, ist für mich oft was sehr Manieriertes, ist irgendwie auch etwas, das geliebt werden will, so von den Spezialisten, von den Nerds, die sich da schon in alles hineingearbeitet haben. Man merkt es so in den Ansagetexten, in den Moderationen schon auch relativ schnell, wenn dann so ein bisschen rumgedruckst wird, dass an diesem Film jetzt eigentlich gut ist. Und manchmal läuft es dann halt wirklich darauf hinaus, ja, wir haben von irgendwo eine 35mm Kopie bekommen und der wurde noch nicht oft gezeigt. Und ich glaube, manchmal ist es dann auch wirklich so ein Obskurantismus. Manchmal ist es wirklich sowas, so vage Esoterisches in der Zuneigung. Und ich glaube, wenn man da nicht ganz drin ist, wenn man sich denn nicht verschrieben hat schon, dann prallt man da auch oft irgendwie dran ab. Also das ist kein Festival, das mir diese Filme dann näher bringt, auch wenn es durchaus Bemühungen gibt. Und ich glaube auch in dem Moment, in dem ich so ein bisschen von so den Streitsachen hinter den Kulissen und dem, was so in dieser Kuratorenwelt und in den Archiven passiert und so gehört habe, das hat mir das Ganze auch nicht zwangsläufig sympathischer gemacht. Ich finde immer gruselig, dass die Filmwelt, die so klein, so insular ist und niemanden reich macht, dass da doch noch jeder dem anderen unbedingt das Auge aushacken will und das macht es für mich auch schwierig.
Ah, okay, krass.
Aber das ist ansonsten ja spicy. Habe ich diesen Sommer mit vergleichsweise wenig Film und Kino verbracht. Ich war viel trainieren. Meine App sagt mir, ich war im August 15 Mal im Fitnessstudio. Da ich nicht meine Ernährung dazu umstelle, habe ich jetzt einfach Muskeln unter dem Fett. Das ist auch eine Kombination, die nicht immer vorteilhaft wird, so in dem, wie man sich durch die Welt bewegt. Und ansonsten, Leute, die mich getroffen haben in den letzten Wochen, werden es schon bemerkt haben, habe ich eine neue große Liebe für das Sumo-Ringen entdeckt. Ich habe den Juli Basho komplett gesehen auf NHK World und schaue jetzt alle zwei Monate die großen Turniere scheinbar und bin sehr stark in diese Welt. Das Basho, das sind, es gibt sechsmal im Jahr, also alle zwei Monate, ein großes Hauptturnier. So, das sind in der Makuuchi-Liga, also in der höchsten Liga, wird dort sechsmal im Jahr eben ein Pokal vergeben und das sind so die wichtigsten, größten Veranstaltungen des Sports.
Was weiß ich so wie. Du hast in Aachen, ich habe auch das überhört, sodass du irgendwie mit irgendwem über Sumo-Ringen geredet hattest. Okay, das ist also ein richtiges neues Hobby geworden.
Es ist total spannend, weil es ist auf eine ganz interessante Weise so gleichmachender Sport, weil es gibt keine Gewichtsklassen. Das heißt, dort kämpfen auch Leute, die 114 Kilo wiegen, wie Midori Fuji, gegen Leute, die irgendwie 198 Kilo wiegen. Es gibt keine klaren Altersbegrenzungen. Das heißt, 20-Jährige kämpfen gegen 40-Jährige. Es gibt 82 Arten zu gewinnen. Es gibt sehr viel verschiedene Arten, Sumo-Ringen zu betreiben. Verschiedene Techniken, Leute, die eigentlich nur mit dem Oberkörper arbeiten, Leute, die werfen, Leute, die die ganze Zeit versuchen, irgendwelche speziellen Griffe anzubringen und so. Und die Matches dauern zwischen 3 Sekunden und 2 Minuten. Das heißt, es ist irgendwie sehr schnell, es wechselt ganz oft im Rhythmus. Also ich bin schon sehr angetan und ich glaube an so richtigen Kontaktsportarten hat mich immer gestört, dass sich die Leute einfach tumblutig und kaputt schlagen. Also so MMA finde ich immer so ein bisschen, weiß nicht, so pubertär, aber hier geht's ja wirklich nur darum, den anderen aus dem Ring zu befördern und das ist irgendwie vielleicht schon ansprechender für mich. Also ich habe wirklich große Freude daran, aus dieser Mischung von Statik, von diesen großen Körpern und diesen plötzlichen Bewegungen, die sie dann vollführen, entgegen jeder Erwartung.
Das ist ja crazy. Nice. Du hast jetzt zwei eigentlich gute Überleitungen gebaut, also sowohl mit diesem Sumo-Ring-Ding als auch mit dem, du warst im Fitnessstudio, zuerst eine Frage. Ich will aber einmal nochmal kurz zurück zum Filmfest Aachen. Und zwar hast du jetzt gesagt, den Leuten wurde viel zugemutet. Hast du denn so ein bisschen das Gefühl gehabt, wie so, sagen wir mal, normallos so drauf reagiert haben dann auf diese Filme? Also wenn man jetzt quasi ein Festival hat, wo man sagt, nee, wir zeigen jetzt auch mal Sachen, die irgendwie anspruchsvoll sind, weil das ist ja immer auch im Katz-Discord und überall immer eine ewige Frage, wie viel kann den Leuten zugemutet werden, was schauen sie sich noch an und so. Man hat ja das Gefühl, der Horror hat gerade so eine richtige Hochzeit irgendwie wieder, ist natürlich immer so, aber ich habe das Gefühl, als ein bisschen Außenstehender, es kommt, jede Woche kommt so ein Trailer mit so ein paar diffusen
Diskurs, würde ich sagen, oder so, man diskutiert mehr über Horrorfilme als über alles andere. Das würde ich auch zustimmen.
Oder man hat halt dieses Gefühl, so man muss da rein. Also die Leute müssen dann da rein, weil ich sehe diese Trailer und es ist immer so irgendeine random Mystery. Die Kinder waren weg aus der Schule. Die Kinder sind wieder da. Was ist passiert? Weapons. Ich sehe dann auch immer nur so ein Wort. Das heißt, together. Oder es ist immer so dieser Ein-Wort-Horror, der seit Jordan Peele jetzt irgendwie so gefühlt die Runde macht. Deswegen wollte ich dich jetzt aber mal fragen, wie haben denn die Leute jetzt so dann reagiert? Gut, bei Direct Action sagst du, es waren nicht so viele Leute. Und bei Mad God, darüber haben wir ja gepodcastet, gut, da haben wir jetzt selber drüber geredet, habe ich aber auch ein paar durchaus begeisterte Stimmen vernommen. Hast du sonst irgendwas mitbekommen?
Doch, total viel. Also man hat sich wirklich viel gerade davor, irgendwie wo die Leute rauchten oder in den Gängen, dann auch nochmal mit Leuten unterhalten und ich habe wirklich ein sehr breites Spektrum von Meinungen erlebt. Da waren Leute, die waren von Sachen völlig überfordert. Das hat man ja noch angemerkt. Sie hatten nicht irgendwie so die Kategorien, die sie anlegen können. Auch viel Irritation und Verstörung. Also gerade zum Beispiel bei Mad God haben mir auch Leute gesagt, okay, das war mir zu viel Blut und Leid und Fäkales und Zerstörung. Aber ich habe auf jeden Fall zu viel Schweinkram, aber gleichzeitig habe ich auch eben viele Leute erlebt, die so waren so, boah, krass, ich wusste gar nicht, dass es auch diese Art von Filme gibt. Also das wurde mir so ungefähr im Wortlaut zweimal von Leuten, die ich getroffen habe, gesagt. Und ich glaube schon, dass da immer das Bedürfnis war, nochmal was ganz anderes zu sehen in so einer großen Stadt wie Aachen, die ja auch irgendwie an Kultur doch hier und da was anbietet und dass da nicht unbedingt das Angebot war. Und in dem Moment, in dem man es hinstellt und dem man Begegnungsraum schafft und dem man auch dann Kontakte und Netzwerke hat, manchmal geht man ja auch, weil die Freunde hingehen und so, dann bringt das zu einem. Also ich, weißt du, wie in ist das Field of Dreams, if we build it, they will come? Ich glaube, das gilt auch für viele filmische Dinge. Ich hatte auch einfach das Gefühl, weißt du, sonst ist Kultur immer so 1000 alte Leute und alle schleppen sich durch die Gänge und die Veranstalter sind missmutige Menschen, die sowieso glauben, dass alles bald vorbei ist. Und so sehr ist 1000 vielleicht auch manchmal so ein bisschen neoliberale Macher-Klischee und jedem Anfang, wo ein Zauber inne Kitsch gibt, hatte ich schon das Gefühl, hier beginnt irgendwie was Neues und das verändert auch die Menschen da und gibt denen eine Möglichkeit, sich an mancher Stelle auszudrücken. Also das war für mich wirklich sehr schön.
Manchmal braucht man ja auch wirklich so einen anderen oder zwei andere, die mal sagen, nee, komm, wir gehen jetzt nicht raus, komm, wir bleiben mal drin sitzen oder so, komm, wir warten mal irgendwie, bis das Gespräch nach dem Film oder so dann losgeht oder die Fragerunde oder irgendwie sowas. Wenn man da so nur so vereinzelt ist, dann findet man manchmal ja auch gar nicht so zu bestimmten Künsten. Das ist natürlich ganz cool, wenn da so ein Raum geboten wird. Ich muss auch sagen, Aachen hat mich irgendwie so ein bisschen überzeugt. Ich war einmal witzigerweise da, um Luisa Neubauer zu interviewen, als Fridays for Future gerade so abgegangen ist, ganz am Anfang und ich diesen Klimapodcast noch gemacht habe und da habe ich mich dran erinnert, als ich aus dem Hauptbahnhof raus bin, dass ich da auch so Leute von Fridays, also irgendwelche Kids quasi damals interviewt hatte, einfach so, die halt die Schule geschwänzt haben. Da war das halt so das große Thema quasi so und da ging das gerade alles irgendwie so ab. Deswegen habe ich Aachen immer im Kopf mit dieser riesigen Fridays-Demo irgendwie. Und jetzt muss ich aber auch nochmal sagen, dass ich vieles auch nicht wusste. Also man hört ja auch ganz viele unterschiedliche Sprachen. Also man merkt richtig, das muss richtig ein Ort auf dem Eurotrip sein für viele Leute. Irgendwie, es war wahnsinnig voll auch in der Stadt. Irgendwie, wir haben noch Aachener Printen gekauft und dies und das. Also es hat richtig so diese drei Tage richtig Eindruck gemacht mit natürlich noch diesem schönen Festival. Gut, vielleicht reicht das jetzt mal. Wir machen ein Mailback heute und das bedeutet, ne, ab und zu ist ja immer bei Katz hier im Podcast-Feed eine Folge, für die man bezahlen muss, aber noch nicht, sondern so ein paar Sachen besprechen wir noch vorher. Das ist in den Specials immer so und ab und zu gibt es statt einem Regie-Special ein Mailback, in dem wir eure Fragen beantworten. Und eine Frage, die gekommen ist, auf die Lukas eigentlich schon ganz gut jetzt hingewiesen hat, kam rein von Philipp Nodogoshi schon im März und der hat uns gefragt, nachdem ich vor kurzem das erste Mal ein Bild von Lukas gesehen habe, wüsste ich gerne mehr über Lukas Lore bezüglich Eisensport. Mit was hat er sich beschäftigt? Bodybuilding, Powerlifting, Strongman. Und was macht er in diesem Bereich aktuell? Und was ist der beste Pumperfilm? Lukas, bitte.
Das ist eine faszinierende Frage, weil ich hätte mich jetzt in 1000 Jahren nicht als jemanden, der da besonders tief drin ist, verstanden, sondern ich hatte immer wieder Phasen, in denen ich halt relativ regelmäßig einfach ins Fitnessstudio gegangen bin. Es gab dann einmal eine Phase von ein paar Jahren fast, wo nach einer Verletzung tatsächlich halt das lange alles wieder zurückgebildet und atrophiert hat. Und jetzt gerade trainiere ich wirklich ein recht ambitionsloses Push-Pull-Split-Ding irgendwie, dass ich dann hier halt so 3 bis 4 Mal die Woche einer Stunde und ein bisschen irgendwie halt durchziehe. Also ich weiß gar nicht, ob es da viel Lore und Plot gibt, außer das Bedürfnis, irgendwas zu machen. Und ich komme in den Rhythmus von, sagen wir, alles, was Cardio ist, viel schlechter rein als in dieses dann doch eher in seinen Bewegungen so minimalistische etwas hochschieben oder etwas anheben oder sowas, viel besser als eine Stunde irgendwo langlaufen und dementsprechend ist das, glaube ich, einfach eher etwas, man muss dafür auch nicht super geschickt sein, man muss halbwegs die Bewegungsabläufe sich eintrainieren und in der Lage sein, sich dabei nicht zu verletzen, aber man muss jetzt nicht wie bei, was weiß ich, den tollen Individualsportarten oder Teamsportarten so besonders gut irgendwie sich selbst koordinieren und ich glaube, deshalb liegt mir das einfach, weil ich ein sehr ungeschickter Mensch bin, aber nicht ungeschickt genug, um mich da irgendwie zu beschädigen. Und den besten Pumperfilm, die Frage habe ich gar nicht gesehen, aber also ich finde in Pumping Iron und dem dümmlichen Irrsinn, den da Arnold Schwarzenegger ausstrahlt, ist schon viel, was diese dann an vielen Stellen doch irgendwie unangenehme Pumper-Szene ganz gut beschreibt. Also dieses Gefühl, das ist eine Art zu leben, das ist eine Art, sich selber zu formen, die einem auch ein Gefühl von Überlegenheit gibt. Ich finde, das erlebt man bei vielen Leuten, die wirklich im klassischen Sinne pumpen. Ansonsten habe ich da gar keine so gute Antwort drauf, weil ich glaube, es ist sowas wenig Cinematisches da drin, weil es Wiederholung ist, weil es gleichförmig ist, weil es eher Ritual und Gebet ist, als dass es eine Dramaturgie enthält. Dementsprechend glaube ich einfach, das Fitnessstudio ist kein brillanter Ort für das Training. Love Lies Bleeding zuletzt fand ich jetzt ganz nett, aber ich habe außer Pumping Iron, der für mich da vieles verkörpert, was daran falsch läuft und irgendwie was auch daran reizvoll ist, fällt mir jetzt gerade keine gute Antwort darauf ein.
Ich fand auch die Darstellerin aus Love Lies Bleeding eigentlich sehr interessant, weil ich mich auch jetzt gerade gefragt habe, dafür, dass wir so einen krassen Fitnessstudio-Hype ja eigentlich haben, gefühlt jedes Kind irgendwie. Ich hatte neulich mal eine Bravo in der Hand und in der Bravo stand so, was man gesundes essen soll und so Avocado-Toast und was besonders wenige Carbs hat und sowas und das kenne ich aus meiner Kindheit nicht, dass man sich diese Fragen in dieser Form auf jeden Fall gestellt hat. Also ich denke mal, man kommt damit ein bisschen, ja, und man war halt im Fußballverein so ungefähr und oder hat irgendwie Judo gemacht oder so. Also da bin ich dann auch nie so richtig reingekommen. Immer so Mannschaftssportarten oder auch so genau diese Einzelsportarten, irgendwie fand ich das immer ein bisschen schwierig. Ich komme aus einer Handballerfamilie, also mein Vater, meine Oma, meine Mutter, die haben alle richtig Handball gespielt. Mein Vater bis zu so Bundesliga-Level eigentlich in der DDR, war aber irgendwie auch dauernd verletzt. Bin so richtig damit aufgewachsen, auch in so einem Handballdorf. Deswegen war für mich auch immer so der Weg zum Sport eigentlich schwierig. Aber ich habe mich gerade so gefragt, wenn wir diese Renaissance haben von Fitnessstudio-Sachen, und ich bin jetzt auch wieder regelmäßig im Fitnessstudio, wer sind eigentlich so diese Körperdarsteller heute, die so da so einen Vorbildcharakter haben? Weil irgendwie sind das alles so alte Wrestler eigentlich, die wir dauernd sehen, oder? Wir haben halt John Cena, wir haben The Rock, wir haben Batista und so, also diese ganzen Konsorten so. Und dann haben wir so, habe ich das Gefühl, jetzt diese anderen Leute, die jetzt diese Crowdpleaser-Action-Filme machen, sind ja fast so Ryan Gosling und Glenn Powell und irgendwie solche Leute so ein bisschen. Also ich finde eigentlich so junge, sehr körperliche Darsteller für in diesen Actionrollen haben wir eigentlich gar nicht so stark vielleicht oder so, oder vielleicht nicht so in dieser Form. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, so der Pumperfilm könnte eigentlich auch ein Comeback auf irgendeine Art machen, aber so richtig sehe ich es nicht.
Ich habe das Gefühl, das ist halt alles nicht mehr im Kino, sondern das ist auf die sozialen Medien abgewandert. Klar. Die Leute haben YouTube-Kanäle, die Leute haben Instagram-Accounts. Und ich glaube, die Leute, die auch so Symbole für Männlichkeit werden wollen, also ich glaube, jemand wie Sylvester Stallone hat mit Rocky und Rambo ja wirklich auch zwei wichtige und sehr zentrale für unsere Kultur Identitätsangebote gemacht. Und ich glaube, das passiert nicht im gleichen Maße. Ich glaube, da geht es viel weniger um den Individuellen, sondern es geht eher um die Textur der Körper. Die Leute scrollen dann halt durch Instagram und haben von 50 Beiträgen dann darunter irgendwie halt 10 massive Typen, die irgendein Training machen, und dann reicht das schon eben als Angebot. Also das hat, wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass solche Leute im Kino gar nicht mehr so super präsent sind.
Oder ich frage mich auch, sind denn solche Hulk-artigen Muskelklotze wie The Rock oder dergleichen, sind die überhaupt noch das Ideal, was man da anstrebt? Aber ich, also das als Frage auch an euch, ich stecke da
in Aachen hatte ich das Gefühl, ja. Also Aachen, da ist ja so, glaube ich, ein Maschinenbauschwerpunkt irgendwie ganz stark an der Uni, und ich hatte das Gefühl, überall arbeiten sehr junge Menschen, natürlich auch viele Männer, und die waren alle übelst aufgepumpt, aber natürlich nicht so krass wie The Rock. Also ich weiß nicht, ob diese ganze Anabolika-Geschichte, ob das jetzt noch so ein Ziel ist. Aber
ja. Das ist sehr groß, glaube ich, in dieser Szene. Das wird viel gestritten darum, wer netty ist und wer nicht. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Aber ansonsten würde ich sagen, dass schon auch so das Cut-Sein, das Lean-Sein, also die Muskeldefinition so ein bisschen stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Das ist ja auch, glaube ich, so eine Wissenschaft des Selbst, die sich da entwickelt. Die Leute hitten dann ihre Makros und haben alle je nach Block
und
je
Uhr
nachdem,
immer
was
alle
sie.
Um
die genau. Ja, ich habe auch die Idiotenuhr, habe sie geschenkt bekommen irgendwann von meiner Freundin zu Weihnachten, aber weißt du,
das denke ich auch immer durch, wenn ich eine Apple Watch sehe, ich will auch niemandem zu nahe treten, aber ich denke immer, die Idiotenuhr.
Weißt du, es ist ja auch wahnsinnig gruselig, dass ich auf einmal hatte ich für eine Weile, bevor ich das aktiv irgendwie ausgeschaltet habe, meinen Schlafrhythmus und die Stunden Schlaf pro Tag wie so eine Highscore vor mir stehen. Also diese Quantifizierung des Selbst ist ja auch irgendwie super gruselig. Auch sich selbst als Statistik, sich selbst ausgedrückt eben in Daten zu erleben, ist irgendwie ganz komisch. Zumindest für jemanden wie mich, der da auch immer so eine grundsätzliche Technikkritik halt, Skepsis halt irgendwie hat. Ja, aber ich würde sagen, das stimmt schon. Das Ideal ist auf jeden Fall weggegangen von der schieren Masse hin zur Definition.
Was machst du denn, Janik? Du gehst schwimmen, oder?
Ich gehe hin und wieder schwimmen. Ja, ich versuche so ein, zweimal die Woche schwimmen und versuche morgens mein Workout zu machen, aber ich bin da sehr selbstgenügsam. Also erstmal habe ich mit Sport wenig am Hut, und wer mich mal live gesehen hat, sieht es mir auch an. Also ja, das versuche ich zu machen, aber eher so mit dem Gedanken, ich will nicht, dass der Rücken wehtut. Also das reicht mir eigentlich schon bei der ganzen Geschichte. Ich bin nicht in der Aufbauphase. Natürlich kann auch ich mich nicht davon freimachen, dass ich mir denke, ja, eigentlich man müsste mal so ein bisschen irgendwie den Körper definieren, aber dann, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht das, womit ich meine Zeit verschwenden will. Mir reicht es, dass ich keine gesundheitlichen Probleme habe, aber alles andere spielt für mich da keine Rolle.
Ich war so eine Weile jetzt, als wir hergezogen sind bei Urban Sports, Und da gibt es ja so richtig verrückte Sachen, ne? Also so wie dieses Spinning, wo wirklich so Techno und sowas läuft, so richtig krass laut. Halt so, ne? Du bist dann in so einem, Keller ja, drin und dann läuft. Es gibt sogar irgendwie so verschiedene Varianten, also wo dann nur Dua Lipa läuft oder irgendwie nur das und das oder nur 80er-Songs oder so. Und ich muss sagen, das ist schon ganz, ganz geil eigentlich, weil man so krass fast nicht Fahrrad fahren, also doch, die Berliner fahren wahnsinnig Fahrrad, also die fahren eigentlich fast so, als wären sie im Techno-Bunker drin, aber ich finde immer, man kann, wenn man Fahrrad fährt, würde man nicht so doll reintreten und sich nicht so auspowern, wie man das macht, wenn man da ist. Aber ich habe jetzt gesehen, dass in meinem Fitnessstudio um die Ecke einfach so normale Fahrräder, also solche Fahrräder da stehen, ohne dass mich jemand anschreien muss, weil ich jetzt immer Podcast und power mich aus und gehe eben in diese Kurse, so Bodypump, wo man dann auch das mit diesen Gewichten und so macht und taste mich da auch so ein bisschen ran an diese Gewichtssachen. Aber für mich merke ich es noch gut. Ich war jetzt auch eine Weile richtig regelmäßig schwimmen, aber irgendwann kommt bei Sport bei mir immer der Punkt, wo ich es dann nicht so durchziehe. Also, wisst ihr, also ich gehe dann hin und schwimme dann so eine Dreiviertelstunde und dann aber so nach 3 Wochen gehe ich hin und denke so nach 20 Minuten, ah, passt ja eigentlich auch so ungefähr. Und da ja, ist es nicht schlecht, wenn vorne so ein Idiot steht und ein Dua Lipa läuft und sagt, wir müssen jetzt einfach nochmal 10 Deadlifts machen. So. Und da bin ich einer von denen, die dann damit rumhampeln. Gerade zur Zeit, ja.
Ich glaube auch, ich bin froh, dass ich auf meiner App stehen habe, welche Übungen ich noch machen muss. Und wenn das am Ende fertig ist, ist auch das in der Gamifizierung eben enthaltene Gefühl von Befriedigung da. Aber ich habe gedacht, dieses Spinning kann man ja noch beliebig ausweiten. Ich biete dem demnächst dann irgendwie Spinning mit Mersbow oder sowas ein. Das wird bestimmt auch super.
Mersbow, ansonsten was ist das?
Dieser Experimentalkünstler, Mersbow?
Ja, kenne ich nicht.
Okay. Merzbow.
Vielleicht das ist ein Musiker. Ach so, okay, alles klar.
Der Gag war, dass das Musik ist, die dafür ganz schlecht ist, aber na gut.
Das ich bräuchte so eigentlich, ich habe das, was ich eigentlich bräuchte, weil das iPhone, was ich jetzt habe, kann nicht mehr, bei Android ging das noch, dass man 2 verschiedene Apps gleichzeitig hört. Da konnte man noch ganz cool auf Android so quasi ein Hörbuch hören und so gruselige Musik drunter machen oder sowas. Ich bräuchte eigentlich so die 29er plus Technobeat drunter und das könnte ich perfekt auf dem Fahrrad eigentlich hören, so eine Stunde lang, weil mir ist beides eigentlich zu lang. Langweilig. Also wenn es nur der Techno ballert, ist es doof, aber wenn ich nur Podcast höre, merke ich, tritt man nicht so doll in die Pedalen. Also wenn, das kann ich mir, muss ich mir vielleicht einfach selber machen, muss ich mir einfach übereinander legen und dann, das wäre, glaube ich, perfekt. So Informationspodcast mit aber so einem leichten Beat drunter. Oh.
Also ich glaube, für mich wäre, wenn die cineastische Dimension des Ganzen noch ausgebaut würde, wäre das schon ganz gut. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch habt, als Kursangebot Cybercycling. Wo man, also Cybercycling, wo man so durch so Landschaften mit Bergen und sowas fährt, mit so einer Leinwand. Und wenn ich tatsächlich dann den Film dazu hätte, wenn ich tatsächlich auch die Long Walk Experience habe oder sowas, das wäre schon ganz cool auf jeden Fall.
Hä, einfach nur der Film? Also gut, man kann natürlich einfach den Film sich mitnehmen auf dem Handy und den dann gucken, aber
habe ich auch schon gemacht. Ich habe einmal Lola rennt komplett auf einem Laufband geguckt.
Okay, nice. Das ist ja gar nicht so. Ja, wir können den Podcast eigentlich aufnehmen auf dem Laufband. Ja. Das ist vielleicht noch besser eigentlich. Dann könnten wir jetzt schon, richtig trainieren währenddessen. Das wär's doch, Leute. Ich habe übrigens gesehen, kleiner Tipp, falls irgendwen das interessiert, aber man kann auf Windows, wenn man einen Laptop hat, 2 Bluetooth-Kopfhörer anschließen mit Noise Cancelling. Und so haben wir schön Nackte Kanone geguckt im Zug zurück aus Aachen, meine Freundin und ich, mit Noise Cancelling, beide so fette Kopfhörer auf, war mir neu, dass das geht. Ist ja immer so ein bisschen schwierig, wie viel kann man anschließen an ein Gerät, aber auf Windows geht es. Muss man nur googeln, irgendjemand auf YouTube erklettern, dann, wie das funktioniert.
Also ich erlebe das immer, dass mein Handy jetzt, wenn ich in Zügen bin, die ganze Zeit so Funkkopfhörer findet, die dann vorgeschlagen werden und so aufpoppen. Also ich glaube, das ist immer eine Option gewesen, auf jeden Fall.
Nee, also kommt immer drauf an. Ja, also quasi, du kannst es verbinden, aber du kannst eigentlich nicht mit 2 immer gleichzeitig dann hören, sondern du bist dann so, naja, aber egal, auf Windows-Laptop geht's auf jeden Fall, habe ich jetzt gesehen. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen, hinter die Paywall. Da gibt's natürlich ganz, ganz viele Fragen noch hier, die ihr gestellt habt und die könnt ihr hören, beziehungsweise unsere Antworten. Wenn ihr Katz finanziell unterstützt, steadyhq.com/katz ist die Adresse und genau, wir gehen rein, beziehungsweise hinter die Paywall.